Dann ist mein Papa gestorben, da war ich 21 und dann habe ich dieses Familienunternehmen vererbt bekommen und war natürlich heillos überfordert. Keine Ahnung von Unternehmertum, Produkt nicht verstanden und dadurch die Zielgruppe nicht und deswegen ist das Familienunternehmen tatsächlich gegen die Wand gefahren.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und als Gesprächspartnerin habe ich heute ein besonderes Role Model in Sachen Female Leadership. Sie heißt Guja Merkle und du hast sie vielleicht schon mal irgendwo was von ihr gehört. Sie ist eine sehr, sehr inspirierende Unternehmerin und zwar Schmuckunternehmerin. Das aber nicht im klassischen Sinne. Sie hat das Familienunternehmen Veri übernommen und den Mut gehabt, alles zu hinterfragen. Wo kommt das Gold her? Wer zahlt eigentlich den Preis für unseren Luxus? Und was bedeutet es, als Frau in einer männergeprägten Branche Haltung zu zeigen? Mit recyceltem Gold, ehrlichen Umgang mit Ressourcen und der Earthbeat Foundation baut sie nicht nur eine nachhaltigere Schmuckmarke Veri auf, sondern steht auch ganz klar für eine neue Form von Female Leadership mit Vision. Klar, werteorientiert und wirkungsstark. Und ich heiße dich so, so sehr willkommen, Guja. Ich beobachte dich immer und stalke dich und weiß, dass du einfach wahnsinnig viel zu erzählen hast. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Und es ist ja wirklich, wenn man jetzt so über Female Leadership da nachdenkt, dann kommen natürlich eher immer so Frauen in Führungspositionen, in Konzernen, ne? Oder in größeren Unternehmen als Bild. Und ich finde so, du bist für mich zumindest auch so ein Role Model in Sachen Female Leadership, weil du so diese Vision nach vorne trägst, weil du so dieses einfach die Dinge anders machen, als man es vorher gemacht hat und wirklich einen anderen, den eigenen Stempel mit in das Gesamte mit reinzubringen. Und ich stelle eine Frage mal am Anfang und die möchte ich natürlich auch dir stellen. Wenn du so an Female Leadership denkst, auch gerade vielleicht mit politischen Stimmungen, wie auch immer, was kommt dir da für ein Bild, für ein Gefühl?
Jetzt kommt irgendwie schon wieder dieses Gefühl, was ja auch oft dann so kritisiert wird, aber das gehört für mich einfach dazu. Und das sind ist die emotionale Seite. Und ich glaube, die emotionale Seite schließt aber gar nicht aus, dass es nicht auch die harte, zahlendriven Seite gibt. Aber für mich ist die emotionale Seite total wichtig. Und ich will die auch Männern gar nicht absprechen. In meiner Domäne allerdings generell fehlt, glaube ich, die emotionale Seite sehr. Und die ist für mich aber super wichtig, weil sie eben das holistische Bild zeigt, über was reden wir eigentlich. Und eigentlich in jedem Business sind Menschen involviert. Und für mich ist dieses Female Leadership, was ich lebe, einfach alle Menschen zu betrachten und zu gucken, wie kriege ich alle Menschen mit ihren Needs unter.
Wow, direkt Deep Dive. Wie kriege ich die Bedürfnisse von Menschen in meinen Business-Kontext oder auch in meine berufliche Verantwortung mit rein? Ja, so, so elementar, weil da fehlt es an vielen, vielen Stellen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und du bist ja sehr erfolgreich in der Schmuckbranche, auch vor allen Dingen mit dem Weg, den du gegangen bist. Und gleichermaßen weiß ich, dass das gar nicht so unbedingt dein Wunschweg im ersten Schritt war, sondern du irgendwie um die Ecke dazu gekommen bist. Magst du uns da nochmal reinholen, weil da steckt so viel Vision auch schon dahinter.
Ja, ich sag immer, ich musste lernen, Schmuck zu lieben. Und das sagt eigentlich relativ viel aus, weil ich bin ja in eine Schmuckfamilie quasi reingeboren in Pforzheim. Das ist die Goldstadt Deutschlands. Ganz viele Schmuckunternehmen kommen aus Pforzheim. Auch, das sagt wahrscheinlich den meisten was, Chopin hat auch seine Roots in Pforzheim. Und dritte Generation. Und obwohl ich damit natürlich groß geworden bin mit klassischen Unternehmereltern, hatte ich mit Schmuck nie was am Hut. Hatte nie einen Zugang dazu, habe selber auch nie Schmuck getragen, obwohl ich natürlich auch Schmuck geschenkt bekommen habe zum Geburtstag etc. pp. Und bin so meinen eigenen Weg gegangen und Gerechtigkeit. Ich habe auch gerade noch mal so ein Business-Coaching hinter mich gebracht und da war einfach wirklich dieser Wert Gerechtigkeit. Der ist ein Wert, der mich wahnsinnig definiert und das war aber seitdem ich klein bin so. Also das ist nichts, was so gewachsen ist. Das war einfach da. Und als ich dann nach Berlin bin und studiert habe, Kommunikation, trotzdem mein Favorite und ich glaube auch etwas, was ich gut kann und auch immer mich weiterentwickeln möchte, bin ich relativ schnell dort auch gelandet und habe bei Better Place gearbeitet, wo es darum ging, eine gerechtere Welt mitzugestalten. Und dann ist mein Papa gestorben, da war ich 21 und dann habe ich dieses Familienunternehmen vererbt bekommen und war natürlich heillos überfordert. Gar nicht nur, und das ist auch so ein Learning für mich, gar nicht nur, weil ich keine Ahnung von Unternehmertum hatte, habe ich bis heute manchmal nicht so richtig, sondern weil ich das Produkt nicht verstanden habe. Und wenn man natürlich keinen Zugang zum Produkt hat und das Produkt nicht versteht und dadurch die Zielgruppe nicht versteht, dann kann man es natürlich auch nicht wirklich verkaufen. Und deswegen ist das Familienunternehmen tatsächlich gegen die Wand gefahren. Also ich habe es in den Bankrott getrieben. Und das war natürlich erstmal was, was ich verarbeiten musste, weil da ja ganz viele Programme ablaufen, emotional, ne? Schuldgefühle, Scham, dann auch Zweifel, ich kann das nicht, warum, ne, dritte Generation und plötzlich ist es kaputt. Das war so ein bisschen der Status quo. Und dann bin ich, eigentlich war dann auch für mich klar, so, das war's mit Schmuck. Hab's probiert, hat nicht geklappt, und wollte dann das auch gar nicht mehr machen. Und dann bin ich tatsächlich durch, ich sage immer, Zufall, Schicksal, das überlasse ich immer dem Zuhörer, woran er glaubt. Aber dann bin ich quasi reisen gegangen, um alles auch mal ein bisschen zu verarbeiten. Ich hatte ja trotzdem einen Trauerprozess auch zu verarbeiten und war irgendwie 21. All meine Freunde waren irgendwie in Australien und haben Party gemacht und ich hatte irgendwie die erste Firmenpleite hinter mir und wollte dann auch erstmal ein bisschen reisen. Und bin dabei dann aber auf einer Goldmine gelandet. Und fand es natürlich super spannend, mit meinem Background mir mal so eine Goldmine anzugucken, weil ich mir bis dato nie so richtig Gedanken darüber gemacht habe, woher kommt denn eigentlich so ein Rohstoff? Und bin da mit relativ wenig Erwartungen reingegangen und eher so excited, weil ich mit Gold natürlich vor allen Dingen Luxus und Schmuck und ne, all das so verbunden habe, womit ich ja auch groß geworden bin. Das war dann ein bisschen anders auf der Goldmine. Da waren dann eher so Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, also alles, was damit dann auch noch einhergeht, schlechte Bezahlung, Illegalität, dann natürlich auch Frauenrechte, die noch mal mehr mit Füßen getreten werden, Kinderarbeit, Prostitution, Krankheit, also you name it, da könnte man allein einen Podcast drüber machen. Und diese Erfahrung hat mich eigentlich erst wieder zum Schmuck gebracht, weil dann natürlich mein Gerechtigkeitssinn absolut getriggert wurde. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Also, das kann ja nicht sein. Und ich dachte, also bis heute denke ich, es kann nicht sein. Leider kann es sein. Aber das ist natürlich was, was mich enorm antreibt. Und eigentlich habe ich nur deswegen mein Unternehmen wieder gegründet. Ich hatte erst eine NGO, weil ich dachte, okay, klassisch Projektarbeit, wir müssen da jetzt reingehen und Dinge verändern und Bildung bringen und was man halt so macht, so NGO-Arbeit, und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das in dem Bereich nicht funktioniert, weil viele Schmuckunternehmen gesagt haben, nee, man kann da nichts verändern und klar hast du hier ein bisschen Geld und da ein bisschen Geld und kannst irgendwie deine Arbeit machen, aber das bin halt so tief eingedrungen in die Problematik, dass mir ganz schnell klar war, dass jetzt so ein bisschen NGO-Arbeit das nicht verändern wird, sondern dass das Unternehmen es verändern muss. Und ich zeigen möchte, dass man ein Unternehmen aufbauen kann, was den Impact und das Schaffen einer gerechten Welt in seinen Kern, ins Produkt so mit einpflanzt, dass es eine Win-Win-Situation gibt. Und so ist 2015 Leri entstanden. Und ich habe aber tatsächlich erst dadurch gelernt, Schmuck zu lieben, weil Schmuck ist ja was ganz Emotionales. Jeder hat so seine persönliche Geschichte zu Schmuck. Und das ist auch toll. Das macht auch das Produkt zu einem guten Produkt, um über Nachhaltigkeit zu sprechen, weil es kein Impulskauf ist, weil es was Langlebiges ist, weil es was ist, was wir weitergeben. Und meine emotionale Geschichte, warum ich Schmuck lieben gelernt habe, ist wirklich zu sehen, dass es mein Werkzeug ist, um zu zeigen, dass Veränderung möglich ist. Das ist auch so ein bisschen mein Mantra. Ich merke immer mehr, also Veränderung ist auch möglich. Punkt.
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 Ja, und das ist ja das, was finde ich vielen Unternehmen und das auch oft ohne Vorwurf, weil man es eben nicht mehr genug reflektiert, diesen inneren Drive, diesen echte Vision und das natürlich auch mit aufs Team zu übertragen. Da bin ich mir ziemlich sicher, ich habe dich jetzt noch nicht in deiner Teamarbeit erlebt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle genau diese Mission and Vision Driven habt, das, was du auch beschreibst. Und würdest du sagen, dass das sehr, sehr stark von deinem Wert Gerechtigkeit, jetzt hast du gerade gesagt, im Business Coaching hast du es jetzt reflektiert oder ist es dir schon immer bewusst gewesen?
Es war mir schon immer bewusst, aber dass es so krass ein Treiber ist, ist mir jetzt noch mal mehr bewusst geworden. Also es ist wirklich mein Treiber Nummer eins ist Gerechtigkeit. Das ist einfach was unverhandelbar.
Ja, so wertvoll, das vor allen Dingen auch zu leben und damit natürlich auch das Unternehmen wirklich auch so zu gestalten. Und hast du trotzdem, auch wenn du diesen starken inneren Antrieb hattest, jetzt, ne, jetzt war das so Kurzablauf, wie das alles irgendwie gewesen ist, ne? Aber nichtsdestotrotz gab es Situationen, wo du wirklich auch so innere Zweifel, so diese innere Stimme, ach komm, Guja, lass doch mal, das ist doch unrealistisch. So, wie gab es diesen Self-Talk bei dir?
Unzählige Male in den letzten 10 Jahren und just recently. Deswegen habe ich das Business Coaching gemacht, weil ich erst vor ein paar Monaten wieder an dem Punkt war zu sagen, ich kann nicht mehr. Weil wenn du natürlich Gerechtigkeit als Treiber hast, kannst du nicht anders als tief zu gehen, weil die Ungerechtigkeit findet ja da statt, wo keiner hinguckt. In der absoluten Intransparenz. Und es gibt keine Branche, die so intransparent ist wie die Schmuckbranche. Und das sage ich gar nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Da kann gar nicht irgendjemand was dafür. Das macht das Produkt an sich. Gold ist einfach ja ein Rohstoff, der am Ende in Schmuck verwandelt wird. Aber er ist auch eine Währung. Er ist eine Krisenwährung. Er ist aber eben ein Rohstoff, der Kriege finanziert, der Rebellen finanziert, der ganz viel Negatives mit sich bringt, weil er eben nicht zu kontrollieren ist. Du kannst ihn nicht tracen, du kannst nicht gucken, woher kommt er, du kannst nicht gucken, wie wurde er abgebaut. Du kannst ihn so einfach einschmelzen. Er ist so klein, du kannst ihn über Grenzen schmuggeln. Er ist ganz klein und wahnsinnig wertvoll, was ihn natürlich prädestiniert macht als intransparentestes Gut, was wir so haben. Und deswegen musst du, wenn du über Gerechtigkeit sprichst und das ja auch quasi mein Treiber ist, ganz tief gehen. Und du musst hinter die ganzen Nachhaltigkeitsversprechen gucken und du musst hinter die ganze Greenwashing-Maschinerie gucken. Und auch, wie gesagt, das ist, glaube ich, einer meiner größten Learnings in den letzten 10 Jahren. Es gibt nicht den Schuldigen dafür, den wir jetzt irgendwie benennen können und sagen können, wenn du das anders machst oder wenn du, dann ist alles, es ist wahnsinnig verzwickt und komplex ohne Ende. Deswegen ist es auch immer schwierig in so einem Podcast, kann da gar nicht so richtig drauf eingehen, weil es so komplex ist. Da würden wir vom, wie nennt man es, vom Stein?
Von Stöckchen auf Holzchen oder, ja, genau.
Von Stöckchen auf Holzchen und so, genau. Aber das heißt, ich muss so tief gehen, dass die Frustration in nur, also die Frustrationsschwelle, die wächst, weil du denkst, okay, jetzt ist das ist auch nicht die Lösung, das ist auch nicht, und der möchte nicht mitmachen und jetzt, und das geht ja auch auf politische Ebenen und auf gesetzeskonformen Ebenen, dann bist du plötzlich mit irgendwelchen Kartellämtern und die Heroin, weil Heroin und Gold ganz, das ist vollkommen irre. Aber deswegen habe ich erst neulich wieder dieses Coaching gemacht, was mich aber auch wahnsinnig gestärkt hat, um ehrlich zu sein. Also I'm ready for round 12.
Okay, wow, weil das braucht ja auch also ich meine, du bist auch Mama, ja, das ist ja auch irgendwie ein Setup, was dazugehört zu diesem Ganzen, zu der Kraft, die du aufbringst. Die Frustrationstoleranz, die kostet auch Kraft. Wie sorgst du da für dich, wenn du diese Phasen vor allen Dingen hast?
Also da bin ich, glaube ich, eine echt schlechte Ansprechpartnerin für. Ich sorge gerade in Phasen, in denen es krass ist und viel und intensiv, ich war jetzt auch gerade wieder in Uganda 3 Wochen unterwegs, sorge ich enorm schlecht für mich. Ich weiß auch nicht, da bin ich, das muss ich mir auch mal angucken. Ich habe das große Privileg und das große Glück, dass ich ausgestattet bin mit einem echt guten Gesundheitssystem. Ich glaube, naja, sagen wir mal so, das ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen kurz dahin gesagt. Also was ich habe, was mich, glaube ich, durch vieles trägt und auch meine Gesundheit mitbestimmt, dass ich zum Glück sehr gesund bin, ist, ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Ich bin jeden Morgen, den ich wach werde, dankbar und das drücke ich aus. Ich glaube, das macht ganz viel mit einem Mindset und so mit einem Rausgeben und Reingeben. Ich bin aufgrund dessen, dass ich auch viel Therapie gemacht habe, bin ich jemand, der sehr bewusst ist. Das heißt, auch in Phasen, die krass sind oder wo ich merke, ich komme an meine Grenzen, ich kann nicht mehr mit den Kindern, kann ich nicht mehr, ich bin am Ende meiner Belastbarkeit und bin vielleicht auch mal laut und ungerecht, habe ich es geschafft, mich zu beobachten und zu erkennen, okay, Guja, der Film spielt gerade, du bist gerade in dem Thema drin und das hilft natürlich enorm, in so eine Metaebene zu gehen. Also ich glaube, ich bin sehr mit mir verbunden durch die ganze Arbeit, die ich gemacht habe und das hilft mir durch solche Phasen durch. Plus, und das hört sich immer so wahnsinnig pathetisch an, aber ich glaube, das macht genau den Unterschied, dass ich eben, ich war gerade in Uganda, ich habe wahnsinnig viele dieser Krisengebiete bereist, ich bin in ganz vielen Minengebieten, Communities, ich habe den Austausch. Ich bin so fest davon überzeugt, also wirklich so felsenfest davon überzeugt, dass dieser Wandel möglich ist und dass ich es schaffen werde, in die Veränderung zu kommen, dass ich glaube, das ist einfach mein Treiber. Das gibt mir so unfassbar viel Energie und ich möchte gar nicht, also ich bin dauermüde. Ich bin so müde, dass es, glaube ich, Ausdruck mehr gibt für meine Müdigkeit. Ich habe ja noch ein sehr kleines Kind, was wirklich einfach katastrophal schläft. Aber das gibt mir wahnsinnig viel Energie durchzuziehen. Und also es ist dieser unerschütterliche Glaube, dass dieses nicht verhandelbare mich dafür einsetzen, dass Gerechtigkeit entstehen.
Dass es möglich ist, ne?
Dass es möglich ist, ja.
Und wenn du gerade in Uganda warst, weil du gerade sagst, das hat dich auch nochmal bestärkt, gab es da so Momente im Gespräch mit Menschen oder wo was gibt dann den Boost vielleicht auch in manchen Momenten?
Ich glaube, das war so ein Doppelmoment. Also wir sind da ja schon sehr aktiv seit 13 Jahren. Also es gibt meine kleine NGO noch. Die gibt's aber eigentlich nur noch aus einem Grund. Und das ist auch nochmal wichtig, weil ich würde oder alle Themen, die die NGO vorantreibt, also in Impact-Projekte investieren, Kampagnen machen mit den Leuten. Also wir machen ganz viel alternative Einkommensquellen, Finanzbildungsprogramme für Frauen. Das würde ich alles, um ehrlich zu sein, am liebsten mit dem Unternehmen machen. Dafür bräuchte ich gar keine NGO. Ich bin gar nicht so ein großer NGO-Fan, außer jetzt die großen, ne, die sind wichtig. Aber jetzt so im Kleinen würde ich das am liebsten mit dem Unternehmen machen und könnte das auch mit dem Unternehmen machen. Wir sind aber ein kleines Unternehmen und Veränderung kostet Geld, Impact-Projekte kosten Geld und deswegen sind wir auch noch auf quasi externe Finanzierung angewiesen und dafür brauche ich quasi die steuerliche Absetzbarkeit, also die Gemeinnützigkeit. Deswegen gibt es diese kleine NGO noch, weil am liebsten würde ich alles ins Unternehmen holen. Insofern sind wir aber seit 13 Jahren dort aktiv in einer Gegend und machen ganz viel Community-Work. Also wir haben Minen beschlossen, wir haben Bildungsprojekte gebracht, wir arbeiten enorm viel mit Frauen. Und jetzt war ich da und habe gesehen, oh Gott, es hat so viel verändert auf so vielen Ebenen. Es war wie ein Nachhausekommen. Ich meine, ich kenne die Leute seit 13 Jahren. Es war wirklich von umarmen über die Kinder größer werden sehen, und auch zu sehen, was diese Arbeit und dieses kontinuierliche Dranbleiben und um Gottes Willen gab es Rückschläge, um Gottes Willen haben wir da Geld verbraten mit den falschen Initiativen. Ich sage immer 3 Schritte vor, 5 zurück. So war quasi die Arbeit. Aber zu sehen, was sich dort verändert hat, das hat mir so einen Boost gegeben und so doll gezeigt, dass egal, wie wenig du veränderst, auch wenn du nur das Leben von einer Frau oder einer Familie, und wir haben da zum Glück ganz viel geschaffen, aber it's so worth it. Und dann, und ich glaube, das war die Kombination, die mir den Boost gegeben hat, sind wir in eine neue Minengegend gefahren. Einer legalen Mine. Einer Mine, die die Konzession hat, die hat quasi die Erlaubnis dort zu operieren. Und wir sind da reingegangen und das muss ich schon sagen, ist schon krass, also nicht, dass es hier ein falsches, man kann nicht einfach in eine Goldmine gehen, ja, also bitte nicht versuchen, das ist wirklich sehr gefährlich. Das ist natürlich Vorarbeit und ne, ja. Behinderten. So, also bitte nicht einfach im nächsten Tansania-Urlaub einfach dazu zu einer Goldmine gehen. Und da sind wir quasi rein und die haben uns alles super stolz gezeigt. Und da bin ich quasi an der Mine vorbei, die war gelockt, also da war ein Schloss dran. Da habe ich gefragt, warum da ein Schloss dran ist, also an dieser Klappe. Das sind Schächte, das muss ich vorstellen, es geht 250 Meter unter die Erde, ein ganz kleiner Schacht. Und da war so ein Schloss dran und dann habe ich gefragt, wieso? Und da meinen sie, ja, es ist eine sehr goldreiche Mine. Also das Erz hat sehr viel Gold und die wollen nicht, dass irgendjemand damit abhaut. Deswegen, die Menschen werden eingeschlossen in der Erde. Und dann hat's gerade geklopft, es kam einer raus und der kam raus und ich habe sofort anfangen müssen zu heulen, weil ich in das Gesicht geguckt habe. Der Mann war optisch, da war kein Leben mehr in dem. Und dann habe ich gefragt, die Minenbetreiber sprechen Englisch, die Menschen meistens nicht. Und dann meinte er, der kommt gerade aus einer 24-Stunden-Schicht. Also der war 24 Stunden unter der Erde eingeschlossen und hat dort gearbeitet. Also ich könnte nicht 24 Stunden an meinem Laptop sitzen, 24 Stunden unten mit wenig Sauerstoff, keinem Tageslicht und hart körperliche Arbeit. Die schleppen ja Rocks, also ne. Das hat mich so krass motiviert, weil ich da stand und das gibt mir dann immer wie so, und da werde ich wie so eine Löwenmutter, was wir alle kennen, aber dann denke ich, nee, Leute, und das gibt mir aber so viel Energie, dass ich wirklich in so einen Gerechtigkeitsbus komme und denke, nee, jetzt erst recht, jetzt ist es meine Geduldsschnur ist ciao, ich möchte nicht mehr. Und jeder, der nicht öffentlich jetzt sagt, okay, wir haben hier ein Problem und wir müssen da reingehen, den besuche ich persönlich und nehme ihn mit und zeige ihm das. Und das hat mir irgendwie ganz viel, also so dramatisch, wie der Moment eigentlich war, hat mir das so viel Energie gegeben. Also ich kann es nur vergleichen mit so einem Löwenmutter-Moment, wo deinem Kind irgendeine Ungerechtigkeit angetan wird und du stehst da und denkst, nee.
Das geht nicht, Das geht voll. Voll, so, und dann bist du auch nicht, also ich will, denn natürlich ist es eine Form der Selbstbestimmung, aber es ist so ein Gefühl von innerer, vielleicht, da übernimmt jemand anderes im positiven Sinne jetzt und sagt, Guja, vorne weiter, das geht nicht, wir müssen da ran, ne?
Ja.
Krass, auch, also, und das ist ja Dinge, die wir 0,0 mitbekommen. Wir sehen hier diese schönen glitzernden Schaufenster oder die Werbung über Social Media, wie wieder die neueste Kollektion ist. Und ich bin so dankbar, dass du diese Arbeit machst, weil, also ich bin jetzt eine davon, die zumindest ein bisschen Transparenz hat, aber das muss ja, es ist ja furchtbar zu sehen, dass da einfach nicht diese Aufklärung passiert.
Sie findet nicht statt. Ich hatte jetzt auch gerade vor unserer Podcastaufnahme einen ganz tollen Termin, wo es genau darum ging, warum das auch politisch und warum es nicht auf der Agenda ist, weil Gold ist ja auch eine Währung, ne? Also es ist so ein elementarer Teil unserer Gesellschaft geworden. Es ist irgendwie, also wir könnten das ja gar nicht aufnehmen, weil Gold ist in unserem Handy, in unserem Laptop, Währungssystem, Krisenwährung, Schmuck. Es ist also jeder hat Berührung zu diesem Rohstoff und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, warum es nicht auf der Agenda ist und die Aufklärung da so hinterherhinkt, obwohl es wirklich sind 25 Millionen Menschen weltweit, die unter diesen Bedingungen arbeiten im kleinen Goldbergbau. Es ist, und es ist an einem Punkt, und das ist aber ein bisschen manchmal, weil wir werden bestimmt auch noch ein bisschen mehr über das ganze Thema Unternehmertum und wie ich das so nachher sprechen, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich, es gibt keine Schuldigen und es gibt niemanden, den du blamen kannst für die Situation. Es ist einfach eine Gegebenheit und wir müssen trotzdem als Industrie und mit vielen Stakeholdern daran gehen. Was mich aber so nervt, ist der Umgang in unserer vor allen Dingen westlichen Gesellschaft und Arbeitswelt mit solchen Problemen, die natürlich komplex und groß sind. Und was wir gerne machen, auch die Politik gerne macht, ist dann zu sagen, okay, wir brauchen Regularien, wir müssen irgendwelche Nachhaltigkeitsreports erfüllen, wir müssen ESG-Ziele erreichen etc. pp. Da werden ja ganze Abteilungen in Großkonzernen für gestaltet und damit das alles, die Boxen und das Paperwork und das alles auch und CO2-Einsparung und was es nicht alles gibt. Und es wird aber nie bis an die Quelle geguckt und es werden nie zum Beispiel CO2-Einsparungen, das ist genau der Punkt. Recyceltes Gold ist natürlich viel CO2
Gesünder, ja.
Gesünder als Gold aus Minenzonen. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das heißt, was passiert ist, alle gehen auf recyceltes Gold. Trotzdem gibt es ja 25 Millionen Menschen, die vom Minengeschäft abhängig sind. Die denken mir ja gar nicht mit. Die kommen da drin gar nicht vor. Das sind 25 Millionen Menschen. Die Hälfte davon sind Frauen und Kinder, die gar keine Alternative haben. Dann wird zum Beispiel Quecksilber verboten. Das ist ja auch richtig. Mhm. Quecksilber ist einer der giftigsten Stoffe, die wir haben. Das brauchen wir, um das Gold vom Erz zu trennen. Es wird aber keine Alternative gegeben. Das heißt, was sie jetzt machen, sie machen es heimlich zu Hause. Ich war dabei, ich habe es gesehen. Da war ein 9 Monate altes Baby neben diesem Verbrennungsprozess. Menschen sterben 25 Jahre früher, wenn sie das ein. Kinder haben schlimme Fehlbildungen davon. Das sind alles so kurzfristige, wir machen es uns quasi schön, wir müssen jetzt Lösungen finden. Mhm. Es gibt irgendwelche, du darfst kein Gold aus Kleinbergbauminen. Das ist alles so kurzfristig gedacht und wir denken nie holistisch und die Menschen, mit die einfach am Anfang dieser Lieferkette für uns stehen. Und dann ist ja das Problem auch noch, dass wir trotzdem, auch wenn wir alle offiziell das Thema nicht berühren dürfen und kein Gold aus diesen Minen kaufen dürfen, landet es ja trotzdem bei uns, weil es dann über Dubai in die Schweiz nach Deutschland geht. Das ist alles auch belegt. Es sind, gibt Studien noch und nöcher von SwissAid, ist gerade eine Riesenstudie rausgekommen, die das alles belegt. Und das ist genau das, was mich aber auch so antreibt, zu sagen, nee Leute, jetzt ist 2025, well, jetzt müssen wir. Jetzt können wir es nicht mehr so machen, wie wir es bis jetzt gemacht haben.
Ja, und es wird wahrscheinlich noch stärker, dieses Bedürfnis, so weil du merkst, so, es geht zu langsam vielleicht auch manchen Stellen voran. Kann das sein?
Ja, also damit habe ich schon irgendwo meinen Frieden geschlossen, dass es vorangeht. Das muss man sagen, dafür liebe ich es ja dann auch einfach so in zwei Rollen zu sein. Ne? Einmal quasi beratend unterwegs zu sein und da ja auch jetzt gerade auch auf anderen Ebenen zu wirken, aber dann auch mein Unternehmen zu haben, wo ich mein Tempo an den Tag legen kann. Und na.
Ja, Wahnsinn. Also vor allen Dingen auch mit diesem, wie du sagst, so einerseits, ja, es gibt kein die eine Person, die schuldig ist. Gleichermaßen, ja, es würde ich sagen, sind alle, die im System sind, haben so eine Teilverantwortung.
Ja, ja.
Und die muss ich mir halt bewusst machen und mir irgendwie jeden Tag in den Spiegel gucken. Ja, natürlich kann ich nicht allein was verändern, aber ich kann, so wie du es eben antreibst, Dynamik reinbringen in den Markt, in die Kette, in die gesamte Kette. Und wenn es davon noch mehr geben würde, die sich noch mehr inspirieren lassen, dann passiert ja auch noch mehr. Und ich glaube, das ist immer so, es gibt, und das ist diese Schwierigkeit. Einerseits bin ich nicht voll verantwortlich, andererseits habe ich aber eine Teilverantwortung, wenn ich Teil des Systems bin, bin ich natürlich auch Teil des Problems. Und,
total. Und das ist auch das, was ich sage und wo ich glaube, wir Unternehmer und Unternehmerinnen haben immer eine Teilverantwortung für quasi die Industrie und die, also quasi unser Metaverse, in dem wir uns so beschäftigen. Ob wir jetzt das Gold von der Mine nutzen oder nicht, ist eigentlich ganz egal, weil wir haben Touchpoints und gleichzeitig denke ich, da liegt auch so viel Kraft. Also es liegt auch so viel Chance und Kraft in Unternehmen und muss sagen, in die Politik habe ich mittlerweile mein Vertrauen verloren, was also auf vielen Ebenen, aber jetzt auch in meinem Thema, dass das überhaupt quasi angegangen wird. Und ich glaube, und wie cool ist es? Ich denke immer, wie cool ist es, dass du als Unternehmer und Unternehmerin so viel Power hast, dass du Dinge verändern kannst.
Ja.
Das ist doch geil.
Ist voll geil, ist voll geil. Und dass da natürlich auch mal Frustrationen dazugehören, ohne Frage.
Total.
Und dass natürlich auch man nicht jeden beim ersten Mal mitzieht, weil er das noch nicht in seinem Mikrokosmos erfasst, auch okay. Gleichermaßen, die das irgendwann erfassen, haben dann irgendwie mitzuziehen, finde ich so. Und, und ich finde es wirklich, ich sage das immer wieder, aber ich finde es so, so beeindruckend, wie du das, wie, mit welcher Energie, auch trotz Levelmüdigkeit, minus 2000, was weiß ich, trotzdem diese Energie da holst. Wie machst du es jetzt auch so, wenn du sagst, so wie schaffst du es, diese Gerechtigkeit, also zum einen diesen inneren Drive, auf die Vision zu übertragen, auch auf dein Team? Ist es so, dass das durch deine Persönlichkeit sowieso schon mit ausgestrahlt wird und sowieso immer Gegenstand aller möglichen Marketing-Utensilien und was auch immer sowieso mitschwingt? Oder sagt ihr, ihr habt sowieso nochmal Elemente, wo ihr immer wieder so auch auf Strategie-Workshops whatsoever, oder ist das was, was sehr, sehr intrinsisch gelebt wird bei euch?
Ich hätte so gerne mein Team jetzt mit dabei, weil es gerade so krass Thema bei uns ist. Ich glaube, ich bin super schlecht darin, Teams zu führen. Ich bin der chaotischste Mensch auf der Welt. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, mein Team bettelt quasi danach, dass wir ein Projektmanagement-Tool haben, dass wir Meetings einhalten, dass wir Weeklies haben, dass wir One-to-Ones haben, dass wir Feedback-Gespräche haben. Also all das, was man machen muss, gibt's nicht bei mir. Nicht, weil ich irgendwie denke, das ist nicht wichtig, ganz im Gegenteil, aber ich bin also eine Chaosmaus vom Allerfeinsten. Ich glaube aber, mein großes Glück, mein allergrößtes Glück ist, weil ich habe das tollste Team auf der Welt. Die lieben sich, ist in Grase auch echt nochmal größer geworden. Ich glaube, wenn du die fragen würdest, würden die sagen, dass das alles super ist, wie ich das mache, aber ich weiß, dass es so nicht ist. Aber mein größtes Glück ist, glaube ich, dass ich das so krass mit allem, was ich tue, lebe und einfach, das kann ich nämlich schon. Ich glaube, ich kann meine Message und meine Vision rüberbringen. Ich lebe das einfach. Ich glaube, ich bin die authentischste Impact-Maus, die da draußen rumläuft. Und das Team zieht mit mir so krass an einem Strang. Also es ist deren Thema geworden. Uns ist als Team total klar, wir hören hier erst auf, wenn wir das geschafft haben. Und ich glaube, das hält uns so krass zusammen. Und ich bin, glaube ich, jemand, ich habe ein relativ kleines Ego und bin super krass kritikfähig. Und das hilft, glaube ich, auch. Mein Team weiß, die können mir alles sagen. Die können auch sagen, Buja, du bist eine Vollkatastrophe. Du bist jetzt raus aus dem Projekt. Wir machen das jetzt. Das darf alles sein, weil ich einfach meinem Team, glaube ich, auch immer wieder das Gefühl gebe, ohne euch schaffe ich es nicht und ich brauche euch und nur zusammen kriegen wir das hin. Und die sind halt, wir haben halt überhaupt gar keine Hierarchien bei uns. Wir haben es jetzt geschafft durch mein Business Coaching und die sind wirklich, die tanzen wie die Mäuse. Wir haben jetzt zwei feste Weeklies, die ich bis jetzt noch kein einziges Mal nicht geschafft habe. Also richtig gut. Wir haben jetzt ein Projektmanagement-Tool. Wir haben eine gute Kommunikation, weil wir natürlich auch wachsen und größer werden. Ich konnte das lange Zeit auch alles genauso machen, weil wir einfach klein waren. Und jetzt in der Transition, wo wir anfangen zu skalieren und so, braucht es das natürlich. Das weiß ich auch. Und da bin ich dann auch lernfähig. Aber es ist eher so, dass mich mein Team manchmal coacht und sagt, oh ja, so geht's nicht. Wir können so nicht weitermachen. Und das lerne ich auch. Und da bin ich auch total dankbar für den ganzen Input und halte mich da auch dran und so und weiß, das ist super wichtig. Aber ich glaube, und das ist auch das Tolle für die, die da vielleicht zuhören, und ich weiß, ganz viele Unternehmen suchen das. Wir haben das natürlich natürlicherweise, weil wir ja nur deswegen gegründet wurden. Aber diesen Purpose zu haben, ich glaube, es gibt nichts, was ein Team mehr motiviert, als zu wissen, meine Arbeit und selbst die Stelle, die bei uns Päckchen packt, weiß, dass durch das Päckchen packen wir unsere Vision erreichen. Und ich glaube, das ist einfach, ja.
Ich finde das so, so stark, weil das ist so eine Message, die ich immer wieder auch, ich zumindest immer wieder nach außen trage, ja. Es ist gut, ein System für Teamführung zu haben, aber gleichermaßen braucht es diesen Kitt, dass wir an einem Strang ziehen, dieses Wir-Gefühl, dass da irgendwas da hinten ist, wo was uns antreibt, ja. Und deswegen finde ich es so, so inspirierend, dass du das so vorlebst. Und ich finde, dann kann man auch, genauso wie du sagst, ja, ich meine, haben natürlich alle auch, wir sind ja nicht perfekt und wir sind vielleicht in manchen Dingen, fällt es uns manchmal schwer, vielleicht uns an den Termin zu, was heißt, fällt uns schwer oder kommen andere Dinge dazwischen, ja. Und genau diese Ehrlichkeit zu haben und trotzdem diesen Drive zu haben, das macht es ja ehrlicherweise erst richtig zu einer Persönlichkeit. Genauso bin ich und so kriegen wir das nach vorne. Und ich lerne dazu, vielleicht weil ihr was anderes braucht, diese Bedürfnisse, die du ja auch am Anfang angesprochen hast, ja, immer wieder zu gucken, wie können wir uns da annähern, dass es für uns beide funktioniert oder für uns drei oder für uns zehn, ja. Und das ist ja eine never-ending aneinander immer wieder wachsen. Aber dieser Sog durch eure Vision und damit die Mission, die dahinter ist, die ist, glaube ich, das kannst du durch keinen Weekly ersetzen, ja, durch
Und
keinen.
das ist nämlich genau das, was ich meine. Deswegen bin ich am Ende so dankbar, weil das, also die Meetingkultur, all das kann man ja lernen. Weißt du, das kann man aufsetzen. Und das habe ich schon verstanden. Das Team braucht es und das nehme ich ernst, weil das mir auch gespiegelt wurde. Und da halte ich mich jetzt auch dran. Und da bin auch ich quasi als Chefin, das mag ich nicht, aber als quasi die, natürlich wird mir manchmal mehr verziehen, aber das möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr. Da habe ich auch gesagt, ne, immer zu sagen, naja, du bist halt so, wie du bist. Ja, nee, aber trotzdem kann ich auch lernen und ich kann mich ja auch an Dinge halten, auch wenn sie mir schwerfallen. Aber das ist was, da bin ich total dankbar, weil da mache ich ein Business Coaching, ich bin gerade auch in so einem Accelerator-Programm und lerne das. Ich lerne, wie wichtig das ist, ich lerne, was für Tools es gibt, und da muss ich einfach Hausaufgaben machen. Aber diesen Purpose, der uns zusammenhält, diese Motivation, die kannst du ja nicht einfach so lernen, also oder so herbei. Und ich weiß es selber, ich meine, ich bin auf so vielen Konferenzen und es gibt so viele Unternehmen, die suchen ja diesen Purpose, die müssen den quasi irgendwie kreieren. Mhm. Und dass wir den schon so verankert haben, das ist natürlich Gold wert.
Ja, Gold wert. Im doppelten Sinne, ja.
Im doppelten Sinne, genau.
Was du sagst, ja, dann werden zwar irgendwelche Kreativagenturen für Purpose-Findung irgendwie dazugeschalten und man macht das über Monate lang und dann steht auch irgendwas auf der Website, wo man vermeintlich jetzt hier hinstrebt und dann gibt es vielleicht auch ein paar im Management-Team, die das für sich im Kopf haben. Mhm. Gleichermaßen das bis, wie du sagst, ja, dass das bis in jede einzelne, in jeden einzelnen Bereich dann auch verstanden, gelebt und wirklich sich damit identifiziert wird.
Ja.
Das ist ja etwas, was echt, was Leadership auch ist, ja, weil das
was
ist ja
Leadership
das echte
ist, Leadership. Genau, das ist echte Leadership und das kann ich auch wirklich allen, die vielleicht auch zuhören oder generell, die überlegen, Unternehmen gründen oder Projekt, das darf man nicht unterschätzen, was das mit der Motivation von MitarbeiterInnen macht. Das ist wirklich krass. Ich glaube, das kann kein Tool der Welt ersetzen.
Nee.
Und ohne das wäre ich, also ich, das ist, war mein großes Glück, dass ich die habe, weil jetzt habe ich das tollste Team auf der Welt.
Ja, ja.
Und es ist ja auch so dieses, ne, diese ganzen Onboarding-Kriterien, das habe ich jetzt also mal ein Business Coaching gelernt. Also wie wählst du Leute aus, People? Das ist halt auch so geil, weil dadurch hast du ganz viele natürliche Kriterien, die schon passen, weil es würde sich ja gar niemand bewerben bei mir, der nicht schon im ganzen Wertesystem gleich ist. Das heißt, das musst du gar nicht mehr abfragen. Mhm. Passt das von den Werten? Das ist nämlich schon dann total gegeben. Wenn jemand Bock hat, bei uns zu arbeiten, ist das alles schon gecheckt, weißt du? Dann kannst du dich auf die anderen Kriterien konzentrieren. Ja. Und das finde ich auch so toll. Und das macht's, glaube ich, auch, fand ich jetzt auch ganz spannend, weil wir jetzt gerade zwei neue Teammitglieder geonboardet haben. Und es ist so schön zu sehen, wie schnell dann das restliche Team mit denen connected, weil du natürlich schon so viel Gemeinsamkeiten und Werte hast und so, dass das irgendwie, wir arbeiten jetzt in einem Team seit 3 Wochen, als würden wir uns seit Jahren kennen und seit Jahren miteinander arbeiten. Das ist super cool.
Ja, und das verzeiht dann wahrscheinlich auch das ein oder andere System, was vielleicht noch nicht ganz ready ist für so oder was gebraucht wird, wie du sagst, ja. Weil du einfach so, ne, du bist in diesem, Es stimmt einfach drumherum, der Frame stimmt und wenn dann die ein oder andere Vase nicht im Büro stimmt, ja, dann ist es nicht so wild, dann regt man sich nicht drüber auf,
ja,
sondern dann ist es halt irgendwie, ist nicht so wild, ja, und das ist, glaube ich, etwas, was ja, finde ich, ja, also, ja, brauche ich gar nicht sagen, bewahrt euch das, da wirst du genug für kämpfen, dass das so bleibt, aber das ist so nochmal für mich wirklich auch so ein Role Model oder auch einfach ein Vorbild auch vom nicht nur Konzept, weil es ist ja driven, das ist ja, du hast es ja nicht überlegt, oh ja, ich mache das jetzt so, sondern es hat sich so Schritt für Schritt mit deiner Vision ergeben und das ist, finde ich, so eine große Motivation, genau da auch anzusetzen. Deswegen vielleicht so 2, 3 Tipps, Hacks vielleicht auch, wenn so auch rückblickend vielleicht auch aus deiner Brille, wenn jetzt irgendwie eine Frau sagt, und da gibt es ja immer mal auch Frauen, die vielleicht jetzt in einer Führungsposition sind, angestellt, aber sagen, ey, ich habe eigentlich diese eine Vision auch im Kopf und aber da kommen immer so diese inneren Stimmen, bla bla bla, ja. Was würdest du so an Tipps oder auch Fragen mitgeben, zu sagen, hey, das kann dir helfen, deinen Weg klarer zu haben oder auch die ersten Schritte zu gehen?
Ich glaube, was total hilft, wenn du schon so eine Idee hast oder irgendwas, wofür du brennst oder im Unternehmen oder in quasi in der Branche, in der du tätig bist, siehst, oh, da geht vielleicht irgendwas auch nicht so gut oder das möchte ich gerne mit einbringen. Das Erste, weil das trägt dich nämlich über die ganzen Stimmen und Zweifel, connecte dich so viel es geht mit diesem Thema. Also lerne, es kommt natürlich immer darauf an, was das ist, aber verbinde dich mit anderen, guck, ob es Organisationen gibt, ob es Projekte gibt, die sich mit dem Thema schon befassen, ob du irgendwo hinfahren kannst dafür, was auch immer es für ein Thema ist, damit du es wirklich kennenlernst, aufsaugst, holistisch verstehst, was sind vielleicht die Probleme, die Anhaltspunkte etc. Also mach es zu deinem Thema, ne? Weil es gibt ja irgendeinen Grund, warum es dich berührt hat, warum du es angehen möchtest, warum es dich beschäftigt. Und mach es richtig zu deinem Thema. Deep dive da rein, weil das Schöne ist, wenn du so getoucht bist von irgendwas, ist ja dieser Deep Dive da rein ja gar keine Arbeit. Es passiert ja, hör Podcasts, also ne, wenn du im Auto sitzt, liest, lass dir irgendwelche Hörbücher, was auch immer. Weil wenn es zu deinem Thema wird, dann kannst du es ganz, also oder viel einfacher positionieren. Und ich, es gibt so ein Zitat, was mich total berührt hat von Mohamed Yunus, der sagt, jedes Mal, wenn er ein Problem auf der Welt sieht, kreiert er ein Business drumherum. Und das ist sowas, was mich total antreibt, weil ich glaube ganz fest, dass jedes Thema oder jedes Problem unserer Zeit, möglichst groß oder klein sein, durch ein Business gelöst werden kann. Und ich glaube, dann kriegt man es auch, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Angestelltenführungsposition ist und noch Vorgesetzte hat und sowas pitchen muss oder ein Team davon überzeugen muss. Ich glaube schon, dass es schlau ist, Themen anzugehen und auch auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen, weil wir wollen ja wirklich in die Veränderung, wir wollen ja wirklich Strukturen verändern. Und da kommen wir nun nicht drum rum, und das ist auch okay so, dass wir das kombinieren mit Wirtschaftlichkeit oder alle, die zum Beispiel angehen und sagen, hey, ich möchte mich gern selbstständig machen oder ich möchte gerne eine Führungsposition bei Unternehmen XY. Jede Branche, jedes Unternehmen, es gibt überall Topics, die verändert werden müssen. Und ich glaube, dass da so viele Chancen auch liegen, gerade Zielgruppen. Es ist auch das, was ich immer meinen Peers und auch den anderen Schmuckbrands sage. Jetzt läuft es alles noch. Jetzt haben wir noch die Zielgruppe, die sich nicht so doll damit auseinandersetzt, die einfach bis jetzt so gekauft hat und die werden es auch machen. Die Gen Z, klar haben die jetzt noch nicht die Kaufkraft. Vielleicht sind die jetzt noch nicht da. Aber in 10, 15 Jahren haben die auch das Kapital. Die kaufen nicht mehr bei den großen Unternehmen, die nichts machen. Machen die einfach nicht mehr. Und die Leute setzen sich viel zu kurzfristig damit auseinander. Also gehe auch wirklich in Zielgruppenanalysen. Finde Argumente, warum es wichtig ist, dass jetzt dein Team oder deine
Verantwortungsbereich, was auch immer.
Verantwortungsbereich, ja. Genau. Wirklich, also mach's nicht zu einem Projekt, mach's zu einem Business Case. Das ist, glaube ich, was. Und dann kriegst du's, dann wirst du sehen, dass das auch eine Dynamik hat, wenn du das Teammitgliedern erzählst. Also schaff wirklich so diesen Moment, wo alle sagen, geil. Weil jeder von uns möchte doch irgendwie, abgesehen davon, dass wir uns verwirklichen, unser Geld verdienen wollen, wir wollen ja alle an irgendwas mitwirken. Ich glaube, das ist so in uns Menschen, dass wir gebraucht werden wollen. Wir möchten uns einsetzen. Wir möchten, und ein bisschen Ego. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ein kleines Ego. Ich habe auch ein kleines Ego. Aber ich habe ein bisschen ein Ego. Und das ist schon wichtig, das auch einzusetzen und zu sagen, hey, natürlich finde ich es auch gut, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, dass ich nicht in Vergessenheit gerate und irgendjemand sagt, hey, guck mal, da gab's mal eine, die hat maßgeblich Weichen gestellt, finde. Also das finde mit dem Ego darf man auch ein bisschen spielen, auch im Team zu sagen, hey Leute, wir können hier richtig was verändern und dabei Geld verdienen. Ich finde, das darf man ja auch, dieses Gutmensch sein. Also nicht, dass ich irgendwas gegen Gutmenschen hätte, aber ich glaube, das wird dann immer in dieser Dualität bleiben. Es gibt dann quasi die Unternehmen, die verdienen richtig Kohle und machen die Probleme, und dann gibt's die, die kein Geld verdienen und in NGOs arbeiten und aufräumen.
Ja.
Das ist das System, wie es bis jetzt da ist, und wir sehen ja, wo wir sind. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Bashing von, ich finde, jeden, der für eine NGO, jeder, der ehrenamtlich arbeitet, ich ziehe meinen Hut bis ins, aber wir müssen ja hinterfragen, wird es auf systemischer Ebene irgendwas verändern? Das glaube ich leider nicht, weil sonst wären wir schon weiter. Auf systemischer Ebene können wir eher was verändern, wenn wir es ins Unternehmens, in den Unternehmenskern mit reinholen. Wenn jedes Unternehmen, was frisch gründet, sagt, hey, ich habe hier ein Produkt, aber ich gucke, dass alle along the way davon partizipieren, davon profitieren, dass ich durch das Produkt Dinge anders machen kann. Ein kleines Beispiel, nur damit Leute was, ne? Uganda wieder, da gibt's super coole Startups, ganz toll, viele Ideen, und Uganda hat ein ganz großes Plastikthema, ganz riesiges Plastikthema, ist wirklich schlimm. Und da gab's eine junge Studentin, die sich überlegt hat, okay, es gibt ein riesen Plastikproblem, was gibt's denn noch für Problem? Und ein anderes Problem ist, dass Frauen ganz selten Zugang haben zu Augen, Medizin. Also quasi Sehschwächen haben, aber sie haben keinen Zugang zu Medizin, zu Brillen etc. Dann hat sie eine Maschine entwickelt in der Uni, super simples Ding, und macht aus alten PET-Flaschen und aus altem Plastik Brillen und Gläser. Ist jetzt nicht perfekt, aber super geil, genau das meine ich. Und die hat ein Funding bekommen, verdient damit jetzt ihr Geld, hat 3 Leute in ihrem Team, mehr braucht sie auch gar nicht. Sie muss ja auch nicht immer so big denken, muss ja auch nicht das größte Team und das größte Unternehmen und so haben. Aber das meine ich, die hat 2 Probleme gesehen und daraus ein Business kreiert. Und das so, geh so durch die Welt. Und dann kriegst du auch Motivation und Teams und Vorstände dazu, vielleicht zu sagen, hey, okay, ja, das klingt gut.
Ja, und dass das einfach auch als KPI quasi irgendwo integriert wird, ja, weil wir Wirtschaftlichkeit, Unternehmen muss wirtschaftlich sein, das machen wir sofort, aber dass es vielleicht auch diese Komponente NGO auch irgendwie ersetzt, weil, ne, wie du sagst, NGOs gibt es ja oft, weil andere was produzieren, was nicht mehr, was irgendwie wieder ausgeglichen werden muss. Warum machen wir nicht beides in einen oder mehr oder weniger zwingen vielleicht auch gerade große Unternehmen mal da anders vorzugehen? Mann, ey, es wäre so viel einfacher an vielen Stellen, wenn wir das integrieren würden. Vielen Dank, dass du das vorliest. Ich habe noch 3 letzte persönliche Fragen an dich. Und zwar einerseits, wo ist dein Lieblingsort zum Arbeiten?
Krasse Frage. Triggert mich gerade. Ich habe gerade keinen Ort. Nee, finde ich super. Mein Lieblingsort zum Arbeiten ist tatsächlich, ist kein Ort. Ist ein Gefühl, ein Momentum. Und ich arbeite sehr gerne alleine in Ruhe. Das kann aber der Zug sein, es kann das Büro sein, das kann der Kaffee sein im Café. Es ist so ein Vibe, den ich brauche. Witzig, ich habe gar keinen Lieblingsort zum Arbeiten.
Aber der
ich
Vibe glaub, ist
zu Hause
es ja auch.
Arbeite ich nicht so gerne, weil da bin ich krass abgelenkt. Ich wäsche, räume ich die Kinderzimmer auf und so. Nee. Also überall außer zu Hause arbeite ich sehr gerne.
Okay, dann sind es einfach alle Orte auf der Welt. Ja, cool. Das letzte Buch, was du gelesen hast, falls du dazu kommst aktuell.
Ich komme tatsächlich nicht dazu, Bücher zu lesen, aber ich habe gerade ein Buch geschrieben und habe in dem Zuge ein Buch gelesen. Und es war nochmal, das hatte ich schon mal gelesen, aber es, ich mag es immer wieder gerne. Hier, jetzt habe ich natürlich den Autor vergessen, die eine kleine Geschichte der Menschheit.
Der israelische,
der israelische. Und ich, also das ist jetzt bestimmt nicht das beste Buch auf der Welt, aber ich mag es, weil es so, weil es mir gerade hilft, in meinen Themen voranzukommen, weil es da viel um den Menschen und die Natur des Menschen geht und wie wir doch immer wieder dahin gekommen sind, eher zu zerstören als als zu heilen oder zu preserven. Und es geht auch viel darum, und es hat mich auch sehr beschäftigt, in meiner Arbeit ist das Thema Macht und Geld, was das mit uns Menschen macht, warum manche Menschen abdriften, manche nicht und so. Und es ist jetzt bestimmt nicht die beste Literatur dazu, aber es gibt so ein ganz schönes Gefühl von, oh, wir Menschen sind irgendwie komisch. Und eine Sache lese, habe ich gerade angefangen zu lesen, kann ich aber nach 10 Seiten schon empfehlen, und zwar Im Grunde gut. Auch ein sehr schönes Buch.
Super. Das Im Grunde gut. Auch, super Empfehlung. Cool, dass du es nochmal betonst. Auch das andere finde ich auch eine super Empfehlung, weil, wie du sagst, das hilft nochmal so oft zu verstehen, wo sind wir ein bisschen falsch abgebogen.
Zusammenhänge.
Also auch immer so ein Allrounder für grundsätzlich ein bisschen zu gucken, wie kann man was gestalten. Eine Sache, die dich sofort entspannt?
Ein Facial. Da muss ich nur dran denken, dann bin ich entspannt. Einfach vor und irgendjemand macht so. Nee, tatsächlich, da brauche ich aktuell, weil ich so bin, brauche ich von außen Hilfe, um zu entspannen. Also jetzt so der Spaziergang und so, das mache ich trotzdem, aber um so richtig in so eine Deep-Entspannung zu gehen, brauche ich irgendjemand, der irgendwie an mir rum
macht, fummelt, wie auch immer.
Fummelt, irgendjemand, und dann kann ich gerade, mache ich auch vermehrt gerade, weil es so doll ist bei mir. Und da kann ich dann schon auf mich acht geben.
Schöner Impuls, cool. Lieben Dank, Guja, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast, vor allen Dingen in deiner Vision, Mission, da ist wahrscheinlich wenig Zeit sonst. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Es war für mich ein absolutes Beispiel, wie wichtig dieser Antrieb ist, wie wichtig dieser Purpose ist, den du auch nochmal ganz stark untermauert hast. Und ich glaube, dass das wirklich nochmal ganz, ganz wertvoll ist, für sich zu gucken, was braucht einfach ein Team, was braucht einfach eine Verantwortung und wie können wir die noch bewusster gestalten. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, dass du dabei warst. Supporte bitte diesen Podcast gern durch einen Kommentar. Bei Spotify geht es immer gut. Schreib gern, was du vielleicht für dich mitgenommen hast oder wo du sagst, da ist ein Need, wo wir ran müssen, dass wir da uns gegenseitig inspirieren und die Blicke öffnen. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.